Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, können Gastronomen tatsächlich mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben? Unser heutiger Gast, Professor Dr. Caroline Hutter, sagt definitiv ja. Als Nachhaltigkeitsexpertin und Autorin des brandneuen Buchs Food Management und Nachhaltigkeit, dazu komme ich gleich nochmal, zeigt sie, wie die Gastronomie von Zero Waste bis Regenerative Food nicht nur die Welt verbessert, sondern auch profitabler wird. Zero Waste ist ein gutes Stichwort und ein kurzer Teaser vorweg. Wie kann mir Digitalisierung eigentlich dabei helfen, Food Waste zu reduzieren? Und da hätte ich etwas Schönes für euch im Angebot, denn ab dem 1.9. beginnt die Digitalisierungsausbildung speziell für die Gastronomie. In Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland entwickelt, gibt es 12 Wochen lang Inhalte, E-Learnings, Live-Coachings, 1:1-Coachings und zum Thema Digitalisierung und KI. Am Ende seid ihr fit bei beidem. Und am Ende steht eine Abschlussprüfung beim TÜV und natürlich ein TÜV-Zertifikat für die eigenen Unterlagen. Und in dieser Ausbildung behandelt auch ein ganzes Modul, also eine ganze Woche, das Thema Nachhaltigkeit. Welche digitalen Möglichkeiten gibt es, zum Beispiel Food Waste zu reduzieren oder den CO2-Fußabdruck auszugleichen, Support bei der Auslobung, Transparenz und so weiter. Also ganz viel Content rund um das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich. Achso, okay. Also viel Content und gemeinsam mit meinem Partner Lusini Digital verlosen wir gerade einen Teilnehmerplatz für die Ausbildung. Der Wert der Ausbildung beträgt 2.250 Euro, also meldet euch schnell an. Den Link zur Verlosung, den packe ich in die Shownotes. Und jetzt wieder zurück zum Podcast. Professor Dr. Caroline Hutter beweist, dass Nachhaltigkeit und Profitabilität in der Gastronomie Hand in Hand gehen können. Und Caroline ist Ökonomin und Professorin für Food Management an der DHBW Heilbronn. Sie ist Studiengangsleiterin BWL Food Management, hat Nachhaltigkeitsabteilungen bei Porsche und Lidl aufgebaut und im Oktober wird ihr neues Buch Food Management und Nachhaltigkeit veröffentlicht. Und liebe Caroline, ich freue mich riesig, dass du da bist.
Lieber Markus, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, dein neues Buch, da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Auf jeden Fall heute Veröffentlichung, 6. August. Es ist schon vorbestellbar. Den Link packen wir in die Shownotes. Jetzt schon mal als kleiner Teaser vorweg. Aber ich hatte es in der Anmoderation kurz gesagt. Grünes Thema, schwarze Zahlen. Wie lässt sich sowas miteinander kombinieren? Viele denken immer, es ist ein Kostenblock und man muss erstmal tief in die Tasche greifen und am Ende ist es doch nicht rentabel. Wie lässt sich das miteinander vereinen?
Ja, ich würde sagen, indem man die richtigen Stellschrauben identifiziert. Also Stellschrauben an ganz unterschiedlichen Arten stellen, beispielsweise in meinen Prozessen. Ja, wo entsteht viel Energieverbrauch? Wo habe ich, du hast ja gerade schon das Thema Food Waste angesprochen, wo habe ich hohe Mengen an Lebensmittelverschwendung? Wo kann ich vielleicht an anderen Stellen meine Prozesse optimieren, um zu sparen? Das heißt, ich würde immer empfehlen, das gar nicht so als riesigen Berg zu betrachten und vor lauter Bäumen gar nicht wissen, wo man anfängt, weil der Wald unüberblickbar ist, sondern ich würde mir ganz konkret überlegen, was sind meine einzelnen Prozessschritte, wo fallen Kosten an und wo kann ich optimieren und die dann wirklich Schritt für Schritt angehen und nacheinander wirklich zu optimieren. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an, wie zum Beispiel, dass ich beispielsweise bei meinen Kühlmöbeln schaue, sind denn die Dichtungen eigentlich alle so, dass da keine Kälte entweichen kann, weil das ist natürlich ein hoher Faktor an Energie, der hier verloren geht und dahinter steckt dann schlussendlich bares Geld.
Ich spreche auch sehr viel über das Thema, nicht weil ich Experte bin, sondern einfach, weil mir das Thema wichtig ist und nehme das Thema natürlich auch mit in die Gastronomie, wenn ich mit Gastronomen spreche. Und ich kombiniere das halt auch immer sehr stark mit dem Thema Wirtschaftlichkeit, Geld. Weil am Ende des Tages ist es das, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir unsere Betriebe finanzieren können, damit wir die Gehälter bezahlen können. Und deswegen stelle ich das immer so ein bisschen oben drüber, weil das schon ein starker Antreiber auch ist, neben dem Klimabewusstsein natürlich. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es sehr, 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 sehr häufig so ist, dass das Thema Food Waste ein großer Impact sein kann, dass ich einfach zu viele Speisereste wegschmeiße. Und das ist vielleicht nochmal ein schöner Hinweis, das kann jeder mal jetzt für sich machen, der gerade zuhört. Wenn ich jetzt mit Gastronomen spreche, dann frage ich immer gerne, ja, sag mir doch mal, weißt du, wie viel Speisereste du pro Monat produzierst? Und dann ist meistens so die Aussage, ja, ja, klar, kein Problem. Ich kriege jeden Monat die Abrechnung von Refood. Wir verbrauchen oder wir produzieren 20 Tonnen à 120 Liter. Gut, weiß jeder, weil die Rechnung liegt am Ende des Monats. Bei Refood dauert es ewig, aber liegt dann immer am Ende des Monats, liegt die auf dem Tisch und ich weiß Bescheid. Aber wenn ich dann weiterfrage und sage, kannst du mir denn auch sagen, wie viel Speisereste du pro Gericht produzierst? Dann wird es schon schwierig und dann kriege ich meistens, ich sag mal so, in 9,9 von 10 Fällen kriege ich keine Antwort oder keine konkrete. Und da sollte man mal, glaube ich, hinschauen, zu gucken, wie viel pro Gericht produziere ich denn da? Und dann auch mal überlegen, wo kommt denn das, was ich da produziere pro Gericht, kommt das denn eigentlich her? Und wir haben das mal für ein Krankenhaus gemacht, dort haben wir es geschafft. Ja, geschafft, kann man so sagen. Frühstück, Mittag und Abendessen haben wir insgesamt 600 Gramm pro Patient Speisereste produziert. Das ist fast eine ganze Mahlzeit. Und das war halt mega krass, ne?
Ja, und da gibt's auch schöne Zahlen. Die sind von United Against Waste, werden auch tatsächlich im Buch in einem Kapitel beschrieben, dass pro einem Liter Food Waste 4 Euro an Kosten entstehen, weil es sind ja nicht nur am Ende die Entsorgungskosten, ja, sondern da stecken Rohstoffkosten drin, da stecken aber auch Arbeitskosten drin, plus alle Prozesskosten, die in der Küche anfallen. Und wenn man das mal hochrechnet, dann kostet mich so eine ganze Tonne eigentlich mehrere 100 Euro. Und ich glaube, das ist das beste Argument, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das reduzieren kann.
Ja, ja, absolut. Deswegen, wir sind ja jetzt schon voll auf den Wirtschaftlichkeitszug aufgestiegen, aber damit erzeugt man einen Impuls, finde ich, wenn man ans Geld geht. Und so kann man, glaube ich, dann auch anfangen, den Impuls zu setzen, was zu verändern. Aber wir sind jetzt schon richtig tief im Thema. Was mich jetzt mal interessieren würde, Automobilbranche, dann Lebensmittelhandel, jetzt Forschung. Du hast dann ja einen Weg von der Automobilindustrie jetzt bis zur DHBW gemacht und bist jetzt aber auch Nachhaltigkeitsexpertin und auch Beraterin. Und was treibt dich bei diesem Thema an? Was ist deine Passion?
Ich würde das mal zweiteilen. Also das eine ist, was treibt mich im Thema Nachhaltigkeit an? Das ist ganz intrinsisch. Ich finde wichtig, dass wir zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen sollten. Ja, finde, in der Natur findet man Ruhe, da findet man Ausgeglichenheit. Das ist eigentlich unsere Lebensgrundlage und eigentlich gibt's nichts Schützenswerteres. Ja, und gerade die Foodbranche ist in doppelter Hinsicht für das Thema Nachhaltigkeit relevant. Sie ist einerseits ein großer Verursacher von Nachhaltigkeitsproblemen. Ja, also es gibt Studien, die sagen, dass bis zu einem Viertel aller CO2-Emissionen weltweit durch das Ernährungssystem verursacht werden. Und gleichzeitig ist die Foodbranche ja aber auch ganz massiv von einer intakten Umwelt abhängig. Das fängt bei gesunden Böden in der Landwirtschaft an. Das fängt damit an, dass wir in bestimmten Klimazonen auch zukünftig noch Lebensmittel produzieren können. Das geht damit weiter, dass wir in der Landwirtschaft Wasser benötigen. Das heißt, eigentlich gibt es keine Branche, die mehr aus ureigenem Interesse als die Foodbranche daran interessiert sein müsste, sich um die eigene zukünftige Resilienz zu kümmern und auch in 10, 20, 30, 50 Jahren noch gesunde, schmackhafte Lebensmittel produzieren können. Und dann hast du gerade so ein bisschen meinen Werdegang skizziert. Ich hatte ja unterschiedliche Stationen, habe auch gerne immer viele Projekte gleichzeitig. Das liegt einfach daran, dass ich immer wieder neue Dinge brauche. Also mir wird sehr schnell langweilig und deshalb jetzt beispielsweise auch das Buch oder ein Podcast, der noch rauskommen wird, parallel zum Buch. Das ist das, was mich antreibt, immer wieder Neues auch ausprobieren zu können. Und die Konstante dabei ist dann das Thema Nachhaltigkeit, das sich in unterschiedlichen Konstellationen durchzieht. Sei das jetzt als Nachhaltigkeitsmanagerin in Unternehmen, wo man natürlich auch einen großen Hebel hat. Meine Motivation, dann an die Hochschule zu gehen, lag aber auch darin begründet, dass ich über meine Arbeit an der Hochschule das Thema Nachhaltigkeit an die nächste Generation weitergeben kann. Und wir haben ja an der dualen Hochschule ein besonderes System. In unserem System sind die Studierenden nicht nur an der Hochschule zum Studieren, sondern die sind alle gleichzeitig in Unternehmen angestellt. Das heißt in unserem Fall im Studiengang Food Management, dass wir mit so roundabout 350 Unternehmen aus der Lebensmittelbranche kooperieren. Das ist Lebensmittelproduktion, Handel, Handwerk, aber auch die Gastronomie. Systemgastronomie, Gemeinschaftsverpflegung beispielsweise, in dem dann dort das Thema Nachhaltigkeit in Vorlesungen, Seminaren etc. Gelehrt wird, wird es natürlich dann auch in die Unternehmen weitergetragen. Also ich hatte jetzt erst wieder Kontakt zu einem Absolventen, der dann seinen Werdegang nochmal so ein bisschen ausgerichtet hat und jetzt in der Biobranche ist, weil ihm das ein Herzensthema ist. Ich kann das jetzt nicht auf meine Vorlesung zurückführen, direkt natürlich, ja. Aber vielleicht gab es da so den einen oder anderen Anstupser und es ist dann schön zu sehen, wie sich die Absolventinnen und Absolventen später für das Thema einsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Viele auch, die dann später in einem Master noch gerade im Thema Nachhaltigkeit ihre Kenntnisse vertiefen und die dann wiederum auch ja in spätere Arbeitgeberunternehmen weitertragen.
Aber meistens ist es ja immer irgendwie ein Impuls, der so eine Sache ins Rollen bringt. Und wenn man dann jemanden vor sich sitzen hat oder stehen hat, der dann dieses Thema inbrünstig, sage ich jetzt mal, vorträgt und Energie da reinsteckt, da kann, glaube ich, schon der ein oder andere Impuls entstehen, dass man dann dieses Thema weitergehen möchte auch. Und die Menschen, die dann da vor dir sitzen, die sitzen dann ja im besten Fall irgendwann mal auch im Management, vielleicht im oberen Management und haben dann auch Dinge zu entscheiden und können dieses Thema halt mit weitertragen. Deswegen ist das so ein wichtiger Punkt. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, dass nicht nur die Inhalte vermittelt werden und gesagt wird, Food Waste weniger, Nachhaltigkeit gut, sondern dass da halt Energie hintersteckt. Also wirklich dieses Passion-Thema, weil Menschen folgen Energie und das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Ja, und auch ganz konkret, wie mache ich das denn eigentlich? Also wie komme ich in die Umsetzung? Die reinen Fakten, die sind ja eigentlich überall nachzulesen. Ja, aber dann ganz konkrete Methoden, Werkzeuge und so weiter an die Hand zu bekommen und das machen wir dann in Übungen, in Seminaren etc., wie ich das im Unternehmen umsetzen kann, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Deshalb kooperieren wir auch gerade in Seminaren in den allermeisten Fällen mit realen Unternehmen mit realen Aufgabenstellungen aus Unternehmen. Gibt es viele Beispiele, ich will die hier jetzt gar nicht namentlich nennen, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben und wo dann einfach die Ergebnisse direkt in der Praxis umgesetzt werden können.
Ich hatte es gerade mal rausgesucht, ich hatte mich nicht mehr an die genaue Zahl erinnert, aber wir haben ja gerade über Speisereste gesprochen und dass die Food-Industrie und im Speziellen das Gastgewerbe insgesamt maßgeblich dafür wichtig sind. Insgesamt werden weltweit 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel jedes Jahr verworfen.
Das ist ein Drittel, jedes dritte Lebensmittel.
Fürs Gastgewerbe?
Nee, insgesamt. Also, jedes dritte Lebensmittel insgesamt auf der Welt geht irgendwo verloren vom Acker auf den Teller.
Genau. Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Und ich habe mal ausgerechnet, wie schwer das ist. Das ist 22 Mal so schwer wie die chinesische Mauer. Das zum einen.
Wahnsinn.
Und weswegen jetzt das Gastgewerbe so wichtig ist weltweit. Wir sind für 40% der verschwendeten Lebensmittel tatsächlich verantwortlich. Und deswegen können wir halt, wenn wir uns ums Thema kümmern, da was tun, können wir halt so einen großen Impact erreichen dafür.
Ja, und also es ist auch deutlich mehr als beispielsweise der Handel, der da immer stark im Fokus steht. Ich meine, in Deutschland ist der Handel so für 4-5% der Lebensmittelverschwendung zuständig. Und das Gastgewerbe hat natürlich gegenüber dem Handel noch einen weiteren Vorteil, würde ich es jetzt mal nennen, in der Kommunikation mit dem Gast. er kann, also das Gastgewerbe, der Gastgeber kann ja wirklich in einen Dialog treten, weil da ja eine Situation entsteht, wo Menschen aufeinandertreffen. Das ist im Handel ein bisschen anders. Da ist der einzige Kontakt eigentlich an der Kasse und ansonsten findet Kommunikation nur über andere Medien statt, die aber dann vielleicht gar nicht aufgenommen werden. Wenn jetzt aber der Gastronom wirklich in den Dialog geht und vielleicht manche Dinge auch erklärt, ja, zum Beispiel ganz simpel angefangen mit Portionsgrößen, ja, dass man Portionen vielleicht in einem ersten Schritt erstmal kleiner macht, der Gast aber jederzeit die Möglichkeit hat, nachzufragen, noch eine Beilage zu bekommen oder ein Stück Fleisch oder Gemüse, dann entsteht da ja auch auf der anderen Seite beim Gast ein Verständnis darüber, warum das jetzt gemacht wird. Wenn ich natürlich in diese Kommunikation nicht reingehe, dann wird es auch nicht verstanden. Dann wird es nie funktionieren, eine kleinere Portion anzubieten, weil dann fühle ich mich als Gast ja eigentlich eher benachteiligt gegenüber dem, was ich aus diesem gastronomischen Betrieb bislang kenne.
Und Portionsgrößen ist ja nur ein Thema. Also da gibt es ja ganz viele Themen, die der Gastronom dann zum Gast, der dann gleichzeitig auch Endkonsument ist, weitertragen kann. Und das war auch der Impuls damals für mich. Ich hatte auch einen Impuls, warum es diese Podcast-Serie gibt, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Das war eine Dokumentation auf Netflix. Ich habe es, glaube ich, schon 10-mal erzählt hier im Podcast, aber hören ja immer mal wieder neue Leute zu. Und das hat mich so erschrocken und so erschüttert, dass ich gesagt habe, okay, was könntest du jetzt noch selber tun? Na klar, wir können uns hier zu Hause verändern, tun wir auch. Also wir gehen da eine Reise ein, sind noch lange nicht perfekt. Und dadurch ist dann entstanden, dass ich gesagt habe, ich nutze meinen berufliches Dasein, also den Podcast, wo ich viele Menschen mit erreiche, spreche über das Thema, hole Experten, die dann auch nochmal mehr zu dem Thema sagen können und hoffe, dass ich so vielleicht in der Gastronomie eine kleine Veränderung schaffen kann. Das ist so mein Impact. Mittlerweile sind es, glaube ich, knapp 20 Folgen, die schon in dieser Serie veröffentlicht worden sind. In dieser Serie entstand dann, ja gut, eigentlich ist ja das der beste Stellhebel insgesamt, den man haben kann, weil der Gastronom, jetzt komme ich zu dem, was du gerade gesagt hast, der Gastronom ist im direkten Austausch mit dem Gast, mit dem Endkonsumenten und der entscheidet ja am Ende dann auch, was kaufe ich im Einzelhandel und greife ich jetzt zu dem Produkt oder greife ich zu dem Produkt und das ist ja dann später der Stellhebel, den wir erreichen wollen.
Genau, also auch eine Inspirationsquelle.
Ja, genau. Und jetzt, ich habe eine Frage vorbereitet, von dir stammt, die Moral endet am Regal. Fand ich großartig. Und schaffen wir es dann als Gastronom, unsere Gäste dazu zu bekommen in der Kommunikation, dass dann die Moral nicht am Regal endet?
Also man muss dazu sagen, der Satz stammt aus meiner Zeit im Einzelhandel, weil da gibt es natürlich das Regal, ja, und gemeint ist damit die, was wir in der Wissenschaft als Attitude-Behavior-Gap bezeichnen. Also die Lücke zwischen meiner Einstellung als Konsument oder als Gast und meinem tatsächlichen Verhalten. Das heißt, wenn man 100 Menschen fragen würde, würden wahrscheinlich 95 sagen, Umweltschutz ist mir wichtig, Tierwohl ist mir wichtig, ich will was gegen den Klimawandel machen. Wenn die dann aber in den Supermarkt gehen und eine entsprechende Kaufentscheidung am Regal treffen sollen, dann ist es sehr schnell vergessen. Ja? Und das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung, wie man damit umgehen kann, sowohl im Handel als auch in der Gastronomie. Die Möglichkeiten, die man hat, entstehen an verschiedenen Stellen, also beispielsweise über den Preis. Ja, also ich könnte sagen, das nachhaltigste Gericht auf meiner Karte ist auch das günstigste. Ja. Ich kann das auf einer Speisekarte, da haben wir übrigens ein tolles White Paper dazu, wie man über die Speisekarte den Gast auch auf bestimmte Gerichte lenkt, gibt es bei uns auf der Homepage. Über die Positionierung auf der Speisekarte kann ich den Gast dazu bringen, Gerichte eher nachzufragen. Das heißt, ich könnte die nachhaltigeren Gerichte an die entsprechende Stelle setzen, ja, um so eine gewisse Lenkungswirkung zu haben. Dann ist natürlich das Thema Geschmack und Attraktivität eines Gerichtes. Wenn ich mein Lieblingsbeispiel ist immer der Linsenbratling, anbiete, dann hat da wahrscheinlich fast keiner Lust drauf. Das ist weder optisch noch vom Wording her attraktiv, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich nachhaltigere Gerichte, und da meine ich vielleicht mit weniger oder gar keinem Fleisch oder weniger und gar keinen tierischen Produkten, mit Produkten, die vielleicht aus einem biologischen Anbau kommen, wie kann ich die attraktiv in Szene setzen, sodass da auch auf der anderen Seite die Lust entsteht, dieses Gericht nachzufragen, statt das 100. Mal das Schnitzel mit Pommes, was halt auch gelernt ist und wo ja irgendwie auch gelernt ist, okay, das wird mir schmecken, weil ich weiß, was mich erwartet. Ja, wenn ich jetzt nachhaltigere Gerichte in meinem Sortiment auf meiner Karte habe, dann gehe ich ja immer die Gefahr ein, dass beim Gast nicht bekannt ist, wie wird das schmecken. Ja, man könnte da zum Beispiel auch damit arbeiten, dass man als Amuse-Gueule oder als Gruß aus der Küche, wenn das denn in meinem Konzept vorgesehen ist, was Entsprechendes mal anbiete, ja, und dann aber auch durch den Service die Kommunikation dazu betreibe, also mal kurz zu erklären, was hat es denn damit auf sich, in der Hoffnung, dass beim nächsten Mal das dann wieder erkannt wird und dieser, ich nenne das jetzt mal Gewöhnungseffekt, beziehungsweise ich weiß, was mich da erwartet und ich weiß, dass es mir schmecken wird, dass das dann gewisses Vertrauen schafft, um die entsprechenden Gerichte dann auch zu bestellen.
Okay, also einmal das White Paper für Speisekarte, das packen wir mit in den Shownotes, dass ihr dann direkt dort ohne Suchen hinkommt. Und für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich so etwas machen müsste, eine Speisekarte auszuformulieren, weil ich glaube, es steht und fällt dann halt wirklich mit dem Wording, dass ich nicht irgendwie vegan, vegetarisch drüber schreibe oder sowas, sondern dass ich es einfach integriere und ein gutes Wording dafür finde. Dann wird man mich zum Beispiel kriegen. Also nicht diese Kategorisierung, hatten wir jetzt vor kurzem schon mal drüber gesprochen. Kategorisierung, dann schüttelt es mich immer ganz kurz und dann ist doof. Und ChatGPT, glaube ich, wenn ich nicht so kreativ bin, ich bin zum Beispiel grundsätzlich relativ unkreativ. Ich bräuchte die Hilfe von ChatGPT, der könnte dann schön was Schönes auszuformulieren. Und wir haben gestern, fand ich auch ganz nett, waren wir essen und da haben die das einfach so gestaltet, dass die dann Fleisch, entweder Hähnchen oder Rinderstreifen oder so als Topping, als Beilage hinzugeschrieben hatten. Die ganzen Gerichte, die waren vegan, vegetarisch und ich konnte mir halt aussuchen, mache ich da noch was als Add-on oder lasse ich es bleiben? Das finde ich nett.
Ja, es hat ja auch so einen psychologischen Effekt. Man geht ja in der Regel nicht alleine essen, na, sondern ist in der Gruppe und der Mensch, das ist evolutionär in uns, wir wollen nicht der Außenseiter sein. Ja, das heißt, ich will nicht diejenige oder derjenige sein, die dann auf der Karte explizit das als vegan bezeichnende Gericht bestellt, weil dann bin ich vielleicht, ob das jetzt so ist oder nicht, das steht ja auf einem anderen Blatt, aber da bin ich vielleicht in meiner Gruppe, ja, der Außenseiter und das kann man ganz schön lösen, wie du es gerade sagst, indem man einfach diese Begriffe gar nicht aufgreift. Und die tatsächlich wirklich explizit nach veganen Gerichten suchen, weil sie sich vegan ernähren wollen, die werden die auch einfach mit einer Beschreibung finden.
Ja.
Vorher ganz kurz Werbung. Kannst du deinen Gästen mit gutem Gewissen sagen, woher deine Backwaren kommen? Und warum landet jeden Abend übrig gebliebenes Brot im Müll? Diese Fragen beschäftigen heute jeden Gastronomen. Und Nachhaltigkeit wird immer wichtiger für deine Gäste, für deine Kalkulation und aber auch für potenzielle Kandidaten. Die schauen auch darauf. Aber Food Waste und unklare Herkunft sind echte Probleme. Deine Gäste wollen Transparenz, du willst nachhaltig arbeiten, aber wie stellst du das sicher? Und hier kommt mein Partner Resch und Frisch ins Spiel. Echte Regionalität mit Ehrenwortprinzip. Regionale Rohstoffe aus Österreich mit regelmäßigen Feldkontrollen. Du weißt genau, was drin ist und woher es kommt. Das Geniale ist ihr Komplettsystem. Du bekommst TK-Schränke und ihre eigenen Backöfen. Nach dem 80-20-Prinzip, 80% backt Resch und Frisch vor, und die restlichen 20% backst du selbst. Aber nur dann, wenn es dann tatsächlich gebraucht wird. Kein Food Waste, verlässliche Planung und trotzdem immer frische Premium-Qualität. 100 Jahre Familienunternehmen sprechen für sich. Ich kenne Betriebe, die seit Jahren darauf setzen. Ich selbst habe es damals in Kassel genutzt und genau wegen dieser Verlässlichkeit und echten Nachhaltigkeit. Mehr über nachhaltigen Genuss ohne Food Waste erfährst du auf resch-frisch.com. So einfach kann gelebte Nachhaltigkeit sein. Und den Link findest du natürlich in den Shownotes.
Dein Buch erscheint im Oktober, ist vorbestellbar. Food Management und Nachhaltigkeit. Und was ist so der Kern deiner Botschaft in diesem Buch? Erzähl mal ein bisschen davon.
Also im Prinzip ist das Buch, ich würde es mal als Rundumschlag über das Thema bezeichnen, weil ich bin zwar die Herausgeberin des Buches, aber nicht alleinige Autorin. Ja, es sind 23 Kapitel, geschrieben von insgesamt 29 Autorinnen und Autoren. Also manche haben alleine geschrieben, manche zu zweit oder zu mehreren. Und wir schauen uns eigentlich das Thema einmal ganzheitlich an. Ja, ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, weil ich gerade so ein Werk in der Literaturlandschaft vermisst habe. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr umfänglich. Die Foodbranche ist sehr divers. Und das mal wirklich von vorne nach hinten aufzurollen, war mir wichtig. Das Buch hat drei Teile. Teil 1 sind 8 Kapitel, in denen wir beziehungsweise die Autorinnen und Autoren, die einzelnen Wertschöpfungsstufen in der Lebensmittelbranche aus der Perspektive der Nachhaltigkeit beleuchten. Das heißt, das Buch fängt mit einer allgemeinen Einordnung an, auch nochmal eine Erklärung des Nachhaltigkeitsbegriffs, einer gewissen Einordnung in verschiedene Theorien und geht dann direkt über ins Kapitel Landwirtschaft. Das hat ein Kollege von mir von der Dualen Hochschule in Ravensburg verfasst, der Agrarwissenschaftler ist und selber auf einem Biohof groß geworden ist. Also ich habe immer geschaut, dass wir Expertinnen und Experten finden, die tatsächlich auch wissen, wie funktioniert das in der Praxis. Und dann hangelt sich Teil 1 entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Forschung und Entwicklung, Produktion bis hin dann schlussendlich zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Und in Teil 2 geht es dann um die großen Querschnittsthemen. Das sind Themen, die können eigentlich auf jeder Wertschöpfungsstufe auftauchen oder sind für jede Wertschöpfungsstufe in der Foodbranche relevant und lassen sich deshalb nicht so ganz da einsortieren. Da geht es dann um Klimawandel. Also gerade den Zusammenhang zwischen unserem Ernährungssystem und der globalen Erwärmung. Da geht es um Biodiversität. Ja, also auch solche Fakten wie beispielsweise, dass 80% aller Obst- und Gemüsesorten auf die Bestäubung von Insekten angewiesen sind. Und das ist natürlich ein relevantes Thema für die Lebensmittelbranche, weil wenn man sich anschaut, dass allein in Deutschland seit den 70er Jahren 3/4 aller Insekten nicht mehr da sind, dann stellt sich die Frage, wie soll zukünftig diese Bestäubung tatsächlich erfolgen? Und wir wollen ja sicherlich keine Verhältnisse, wie wir sie teilweise heute schon in China haben, wo Menschen mit Pinselchen auf Leitern an Kirschbäumen stehen und Blüten bestäuben, damit da Kirschen dran wachsen können. Das kann man schlussendlich gar nicht zahlen. Ja? Das heißt, auch das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, warum die Foodbranche eigentlich ein ureigenes Interesse am Thema Nachhaltigkeit haben sollte. Dann geht es da auch um das Thema Gesundheit. Und im dritten Teil geht es um Lösungsansätze. Also welche Lösungsansätze gibt es für die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen, sodass ich mir, das ist so ein bisschen wie ein Werkzeugkasten zu verstehen, dass ich mir aus meiner jeweiligen Situation im Unternehmen, im Betrieb rauspicken kann, was ist denn für mich relevant. Da gibt es beispielsweise ein Kapitel zu KI, da gibt es ein Kapitel zu Innovationen, es gibt ein Kapitel zu ökologischem Landbau, es gibt ein Kapitel zum Thema Lieferkette und das ist tatsächlich auch der umfangreichste Teil im Buch, sodass da eigentlich jeder für seine Konstellation im Unternehmen, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, was finden sollte. Worum es nicht geht, sind Nachhaltigkeitsmanagement-Themen. Also es wird im Buch nicht erklärt, wie funktioniert eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie entwickle ich eine Nachhaltigkeitsstrategie. Dazu gibt es Literatur ohne Ende, die tatsächlich auf jedes Unternehmen auch aus der Foodbranche übertragbar ist. Da habe ich jetzt einfach nicht die Notwendigkeit gesehen, sondern wir picken uns die Themen raus, die wirklich fokussiert zugeschnitten sind auf die Lebensmittelbranche.
Ja. Spannend. Ich finde Landwirtschaft, du hattest es gerade auch angesprochen, wo du über das Buch gesprochen hast. Landwirtschaft, ein ganz interessantes Thema. Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen bei YouTube, ist schon ein paar Tage her, und habe gesehen, da fahren Roboter übers Feld und es werden nicht mehr irgendwie Pestizide oder so großflächig verstreut, sondern da fahren Roboter übers Feld. Kameras schauen aufs Feld und gucken, wo sind Schädlinge, Unkraut und so weiter. Und dann kommt ein Laser, der macht dann so einen Hochpräzisionslaser, der entfernt dann mit einem Laserstrahl, wie bei Star Wars, entfernt er dann diesen Schädling oder das Unkraut. Und das hat dann zur Folge 95% weniger Pestizideinsatz. Gesündere Lebensmittel, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch drastisch reduzierte Kosten bedeutet in dem Fall. Und ja, was sagst du zu dem YouTube-Video, was ich da gesehen habe? Ist das bald großflächig nutzbar?
Also das ist Precision Farming, was du ansprichst. Das wird behandelt dann auch tatsächlich in dem Buchkapitel zum Thema Agrartechnologie. Und das ist natürlich super spannend. Es ist natürlich jetzt in der Anschaffung für die Landwirte erstmal ein hoher Kostenblock und der muss sich amortisieren. Ja? Die Amortisation hängt stark damit zusammen, wie teuer sind die Pestizide und so weiter und mit der Zeit auch, wie wird die Technologie in der Anschaffung günstiger. Aber ich glaube schon, dass da in vielen Teilen die Zukunft liegt, beziehungsweise dass wir eine Mischung brauchen zwischen einem ökologisch geprägten Landbau, wo ja grundsätzlich auch mit Pestiziden anders gehandhabt wird, und einer Technologisierung in der Landwirtschaft. Ich habe selber so ein Hobbyprojekt. Ich habe einen kleinen Acker seit 5 Jahren. Das war mein Corona-Projekt. Das hat sich dann so ein bisschen verstetigt, um mal selber auszuprobieren, wie viel Aufwand ist es eigentlich? Und da passiert natürlich alles händisch, ja. Und das ist eine überschaubare Fläche, die uns aber tatsächlich über den Sommer komplett selber versorgt. Also dann doch nicht ganz so klein. Und da merkt man dann wirklich mit den eigenen Händen, wie aufwendig es ist, eine Unkrautkontrolle zu machen. Ja, das erfolgt bei mir, indem ich das einfach da rauszupfe. Ja, und dann wird einem sofort klar, dass das in größeren Maßstäben gar nicht auf die Art und Weise passieren kann. Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen noch so verankert, obwohl man das ja irgendwie auf dem Land sieht, dass da Pestizide ausgebracht werden und so weiter und dass so ein Acker eher clean aussieht. Ja. Aber man hat ja trotzdem von der Landwirtschaft eher so eine romantische Vorstellung. Ja, das funktioniert nicht in großen Mengen, in denen wir Lebensmittel anbauen. Die Zeiten sind lange vorbei und in dem Sinne braucht es Technologie. Und das ist ja das Schöne, dass sich Technologie auch immer weiterentwickelt, auch mit so einer Art Bilderkennung, wo ich dann wirklich mit einer Drohne von oben sehen kann, okay, wo ist denn da das Beikraut, das ich an der Stelle gar nicht haben will. Und wie du es gerade beschrieben hast, das dann wirklich sehr präzise entfernt wird, ohne dass ich nach dem Gießkannenprinzip alles überschütten muss, um daher zu werden. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Biodiversität aus, weil ja, es ist ja nicht so, wenn wir Pestizide ausbringen, dass es nur auf dieser Fläche bleibt, sondern das driftet ab, zum Beispiel durch Regen. Das wirkt sich dann auch auf die Vegetation am Rande von Feldern aus, wo dann einfach Pflanzen auch absterben, die eigentlich nicht absterben sollen. Ja. Das wirkt sich auf Insekten aus, wie vorhin schon beschrieben. Und wir brauchen die einfach und wir brauchen eine gewisse Vielfalt auf unseren Feldern und Fluren, damit wir auch zukünftig noch hochwertige Lebensmittel erzeugen können. Ja. Also es gibt beispielsweise Projekte im Handel und in Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Die haben mal geschaut, wie wirkt sich denn so ein artenvielfältiger Blühstreifen am Rande von einem Feld auf den Output dieses Feldes aus. Ja, also ich habe jetzt beispielsweise ein Projekt im Kopf, da ging es um Hokkaido-Kürbisse und mit solchen Blühstreifen, wo dann einfach auch viele Insekten angelockt werden, entstehen auf so einem Feld nicht nur mehr, sondern auch größere Kürbisse. Das heißt, es hat auch einen wirtschaftlichen Vorteil, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, und wenn man dann, wenn solche Maßnahmen mit Technologie zusammengebracht werden können, dann sind wir, glaube ich, auf einem richtigen Weg.
Ja, und das sehe ich in unserem Garten, wenn wir jetzt zu den Eltern fahren, die haben einen schönen großen Garten und da sehe ich das halt häufig und habe auch die Entwicklung so ein bisschen tatsächlich mitbekommen. Das wirkt sich dann ja am Ende, wenn ich jetzt meinen Garten behandle mit Sachen, die vielleicht den Garten schöner machen, aber im Endeffekt nicht so gut für die Tierwelt sind. Ich glaube, das muss ich rausschneiden, sonst hassen mich unsere Eltern. mal gucken. Aber man sieht einfach, das hört ja nicht beim Insekt auf, dass das Bienchen und alle anderen irgendwie weniger werden, sondern das wirkt sich dann ja auch nachträglich dann auf die Vögel aus. Es werden weniger Vögel, die da sind, weil die haben dann weniger Nahrung und das ist ja so ein Kreislauf. Das hängt ja alles miteinander zusammen und wenn ich bei dem einen anfange, hat das Auswirkungen auf irgendjemanden, der da am Ende der Kette ist.
Oder? So ist es. Und die Natur schafft immer ein Gleichgewicht und es ist auch gut, dass es immer ein Gleichgewicht gibt. Und der Mensch greift halt oft in dieses Gleichgewicht ein und dann passieren Dinge, die dann irgendwie außerhalb unserer Kontrolle sind. Und das müssen wir halt vermeiden.
Ja, ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, das ist der Daniel Boßmann. Der hat ein Konzept entwickelt, das nennt sich, das sind so Raumgärten, das heißt Greenery. Mhm. Und der hat so Raumgärten, das sind so kleine Schränke und da sind dann halt auf der einen Seite Kräuter, aber ich kann dort auch Salat anbauen und so weiter. Also es sind modische Schränke, die sehen gut aus. Das ist auch alles darauf ausgelegt, dass es dann wirtschaftlich ist und ich kann mich dann sozusagen selber versorgen mit dem, was ich aus dem Schränken hole. Was hältst du von solchen Konzepten oder kennst du solche Konzepte?
Ich wollte sowas tatsächlich 2022 bei unserer Küchenplanung zu Hause verbauen, habe dann Veto von meinem Mann gekriegt. Da waren die aber auch noch unfassbar teuer. Ich glaube, für den Privatgebrauch, für diejenigen, die jetzt beispielsweise keinen Balkon oder Garten haben, kann das ganz interessant sein. Auch eher so Richtung, denk zum Beispiel an Microgreens, wo ich mit einer auf einer relativ kleinen Fläche an Lebensmittel eine hohe Nährstoffdichte habe, weil ich dann in diesem Schrank einfach viele Nährstoffe produzieren kann. So ein Schrank ist mit Salatköpfen wahrscheinlich relativ schnell voll. Also ich sehe das eher im Bereich Kresse, Microgreens und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn wir die Brücke zur Gastronomie schlagen, den Bedarf in gastronomischen Betrieben decken kann. Für den Hausgebrauch durchaus denkbar. Dann muss ich mir aber auch Gedanken machen, woher kommt mein Strom? Ja, also dass ich so ein Gerät dann auch mit entsprechend CO2-neutralem Strom betreibe, dann macht das wiederum Sinn.
Ja. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, auf das Thema Nachhaltigkeitsbericht gesprochen. Ich habe dir offenbart, ich bin blank bei dem Thema, ich habe keine Ahnung und ich weiß aber nur, dass einige Gastronomen Nachhaltigkeitsberichte schreiben, die sagen, was wir alles für Maßnahmen haben, was das für einen Impact hat, stellen das auf die Webseite, gehen da ganz offen in die Kommunikation und investieren auch Zeit in diesen Nachhaltigkeitsbericht. Finde ich super, finde ich toll für Gäste und auch für potenzielle Kandidaten, denen das Thema wichtig ist, die gucken sich das ja auch an, aber was ich gehört habe, und da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, dass es bald zukünftig für alle ein Muss ist. Wie ist da der tatsächliche, der aktuelle Stand?
Ja, was du ansprichst, ist die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und ehrlicherweise ist es da sehr schwer, den Überblick zu behalten, weil sich ständig was ändert, was den Startzeitpunkt betrifft, was die Größe der verpflichtenden Unternehmen betrifft. Momentan der Stand ist, dass börsennotierte, also sehr große Unternehmen, ab 2027 verpflichtend Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen. Und das sagt diese EU-Richtlinie, die dann ja in allen EU-Staaten auch immer in das nationale Recht noch übersetzt werden muss oder überführt werden muss, dass ich das nach einer bestimmten Art und Weise tun muss. Also ich muss zum Beispiel erstmal definieren, was sind denn eigentlich die relevanten Themen. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Wesentlichkeitsanalyse. Ich muss meine Stakeholder einbinden. Ich muss bestimmte Kennzahlen veröffentlichen. Ja, also das ist ein sehr enges Korsett, nach dem man dann berichten muss. Und es ist eher an den Finanzmarkt gerichtet, als jetzt an den Gast, ja tatsächlich das mal sich, wenn er sich mit dem Restaurant auseinandersetzt, auf der Webseite anschaut. Also der Unterhaltungswert ist überschaubar, die Faktenlage ist genau vorgegeben. Jetzt sprechen wir über die Gastronomie und vom Gefühl her würde ich sagen, fallen die wenigsten gastronomischen Betriebe aufgrund ihrer Größe überhaupt unter diese Richtlinie. Was man aber berücksichtigen muss, ist, dass natürlich auch immer Betriebe, die mit Unternehmen in Beziehung stehen, sei es zum Beispiel als Lieferant, ja, die so einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen, sich schon Gedanken machen müssen, weil dann Fragen von dem Kundenunternehmen kommen, die dann in so einen Nachhaltigkeitsbericht einfließen können. Das heißt zum Beispiel Catering-Betriebe, die mit großen unter die Richtlinie fallenden Unternehmen in Kontakt stehen, könnte das ein relevantes Thema sein. Auch relevant aus meiner Sicht ist es für viele Betriebsverpfleger. Also diejenigen, die für die Betriebsverpflegung in großen Unternehmen zuständig sind, weil dann ja das eigentliche Unternehmen, die sind vielleicht in einem ganz anderen Bereich tätig, Pharma, Automobilindustrie und so weiter, Bank, unter die Richtlinie fallen und damit natürlich als Teil des Unternehmens auch die Betriebskantine beispielsweise oder der gastronomische Bereich. Also für diejenigen, die ich jetzt gerade angesprochen hatte, ist es ein Thema. Die anderen können sich, was die Verpflichtung betrifft, eher zurücklehnen und eine Nachhaltigkeitsberichterstattung eher als Kommunikationsmittel gegenüber dem Gast nutzen, wenn das denn ins Gesamtkonzept passt und ich es auch schaffe, meine Nachhaltigkeitsambitionen dann glaubwürdig zu Papier zu bringen.
Ja.
Und die auch unterhaltsam aufzuarbeiten, weil schlussendlich liest das sonst niemand.
Ja, genau. Also ich habe mal zwischendurch den ein oder anderen Nachhaltigkeitsbericht gelesen und das war dann wirklich irgendwie so ein One-Pager oder auf zwei, drei Seiten Übersicht. Die Bilder waren mit dabei, also authentische, nicht irgendwelche Stockfotos, sondern authentische Bilder, wo ich meine Lebensmittel herbekomme und Zahlen aufbereitet, die dann, also keine Textwende, wo man gar nicht erst mit anfängt. Also die hatten das wirklich sehr schön gemacht und ich kann wirklich nur empfehlen, so etwas zu tun, wie du sagst, gerade wenn es zum Konzept passt und man auch wirklich Lust darauf hat und dann ein bisschen KI mit zur Hilfe zu nehmen, um die Gestaltung zu machen, dann hat man auch nicht zu viel Mühe rein investiert oder muss nicht zu viel Zeit investieren und hat es relativ einfach mit Hilfe von ChatGPT, Claude und Gemini, ja, geht das dann halt relativ zügig, wenn man die Grundlage, wenn man die Daten, wenn man die Inhalte hat.
Genau. Ja, ganz genau.
So, wir blicken mal in die Kristallkugel, so ein bisschen in die Zukunft. Wenn du dir vorstellst, wie sieht so die Nachhaltigkeit, die nachhaltige Gastronomie so in 10 Jahren aus? Was ist so deine Prognose?
Die nachhaltige Gastronomie in 10 Jahren. Also optimistisch gesehen würde ich mir wünschen, dass sich jeder Gastronom Gedanken über die Herkunft der Lebensmittel, die er verarbeitet, macht. Pessimistisch betrachtet, glaube ich nicht, dass es der Fall sein wird. Ich bin aber überzeugt, dass wir einfach aufgrund verschiedener Entwicklungen, wir haben da jetzt drüber gesprochen, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, dem Thema in der Landwirtschaft, dass die Böden von der Qualität her teilweise schlechter werden und so weiter, uns mit dem Thema auseinandersetzen müssen, damit wir auch zukünftig mit tollen Lebensmitteln tolle Gerichte produzieren können, mit denen wir unsere Gäste dann begeistern können. Und deshalb wäre jetzt so meine Vision für in 10 Jahren, dass die Notwendigkeit verstanden wurde, ohne die mit diesem so ein bisschen schweren Ballast dann zu transportieren und immer zu sagen, ja, das dürfen wir nicht, da müssen wir irgendwie was reduzieren, sondern dass sich das auswirkt auf die Kreativität der Gastronomen und die sozusagen aus der Not eine Tugend machen und ganz tolle Gerichte entwickeln, die Gäste begeistern und trotzdem zum Thema Nachhaltigkeit einen großen Beitrag leisten.
Was glaubst du denn, wird das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle spielen oder wird da in dem Thema was verändern oder hast du schon konkrete Anhaltspunkte, wo du siehst, da verändert sich schon was durch künstliche Intelligenz?
Das ist jetzt nicht so mein komplettes Steckenpferd, aber ich glaube, dass ein großes Potenzial in der Prozessoptimierung steckt. Also, dass man KI nutzen kann, um einfach effizienter zu werden in unterschiedlichen Prozessen. Und das Thema Kreativität, wenn die nicht aus einem selber kommt. Du hast es vorhin ja schon beschrieben, wie man das nutzen kann. Da durchaus ein sehr, sehr großes Potenzial hat, so als Sparringspartner zu fungieren oder zumindest auch mal mit einem ersten Ideenpotpourri, dass ich dann aber auf meine Gegebenheiten ja dann trotzdem noch mal so ein bisschen anpassen kann. Von daher würde ich sagen, KI, ja, sehr großes Potenzial.
Ja, also ich sehe das genauso und wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang von diesem ganzen Thema und es entwickelt sich ja immer weiter und ich vermisse, muss ich tatsächlich sagen, für die Gastronomie noch spezialisierte Lösungen. Ich sehe in der Nachhaltigkeit schon einige Lösungen, also dass es jetzt Speisereste, Kameras gibt oder dass eine Bedarfsprognose gemacht wird, dass man dann guckt, wie entwickelt sich denn mein Geschäft nächste Woche Donnerstag? Was muss ich einkaufen und was muss ich planen für Donnerstag? Also da geht schon einiges und vermisse aber dann so in diesen klassischen Digitalisierungsthemen, vermisse ich das Thema KI noch so ein bisschen. Also da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Aber ich glaube, dass wir da in den Kinderschuhen stecken, dass da noch sehr viel schöne Entwicklung auf uns zukommen wird, die uns bei dem Thema auch helfen wird. Und also ich freue mich aufs Thema und bin jeden Tag, wenn ich mich mit dem Thema KI beschäftige, auch nicht jeden Tag, das ist gelogen, aber meistens auf jeden Fall leuchten. Auf jeden Fall leuchten meine Augen meistens und ich freue mich drauf und bin da Feuer und Flamme und sehe diese ganzen Potenziale auch für unsere Branche und die müssen wir uns reifen, die müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, liebe Caroline, wir sind so langsam am Ende angelangt. Eigentlich das offizielle Ende, das inoffizielle Ende gibt es eigentlich nicht, weil ich habe noch gefühlt 15 Fragen übrig.
Ich komme wieder.
Aber wir machen einen zweiten Teil und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und wir dieses tolle Interview aufgenommen haben. Ich glaube, das ist ein schöner Beitrag für jeden da draußen, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte, vielleicht beginnen möchte und vielleicht dann auch mit dem Buch einen Anhaltspunkt hat, wo er vielleicht mit beginnen kann. Deswegen, wir verlinken hier alles in den Shownotes, klickt da mal rein. Und abschließend, vielen lieben Dank. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und mein Gast hat immer die Möglichkeit, sich von den Hörern und Hörerinnen zu verabschieden und deswegen hast du mein letztes Wort oder das letzte Wort im Küchenherde-Podcast. Danke, Caroline. Und an euch würde ich auch sagen, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und macht es gut. Ciao, ciao.
Danke dir, Markus. Und was ich gerne mitgeben würde, ist nicht vom großen Berg Nachhaltigkeit abschrecken lassen, sondern einfach mit dem ersten Schritt mal anfangen.